Single Trails und Single Malt, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
Ich habe gedacht, geht schon los. Ich habe gedacht, das ist es schon.
Ich dachte, die ersten 10 Minuten haben wir schon.
Ja, eigentlich schon. Also wenn man das so gestalten möchte, aber dann ist halt die Absprungsrate recht hoch in den ersten 10 Minuten.
Absprung. Redet ihr in solchen Termini? Absprung. Du, Jasper.
Reach. Content Engagement Rate.
Wie waren jetzt die Absprungrate bei der letzten Folge?
Ja, die war gut. Ja, sicher.
Ach, die war, also ja, gut
die,
ist hoch?
Genau, die war gut, sind alle abgesprungen.
Genau. Das hat gut geklappt.
Eine gute Absprungsrate ist eine geringe Absprungsrate, weißt du doch.
Also.
Ja, so, jetzt herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcast-Herbst nach unserer Sommerpause. Und wir haben heute ein Trio Infernale, könnte man sagen. Tobi Woggon als erstes Mal zum ersten Mal Gast in seinem eigenen Podcast. Und Philipp Ruhrb, bekannter Fotograf, der auch schon bei uns zu Gast tatsächlich war im Podcast. Aber die beiden sind heute aus einem anderen Grund auf der anderen Seite. Und zwar, weil sie ein Buch geschrieben haben, über das der Tobi uns ja schon Dutzende Folgen die Ohren vollgeheult hat. Und deswegen sind die beiden heute hier, um mal so ein bisschen auf den Hintergrund einzugehen, was es denn eigentlich bedeutet, ein Buch zu verfassen und wie viel Invest sowohl in Arbeit, in Finanzen, in Stress, in freundschaftlicher Beziehungsebene in so einem Buch stecken kann und was es alles braucht, damit es dann am Ende auch irgendwie in gedruckter Form irgendwann mal im Buchhandel liegt. Was ich sehr, sehr spannend finde, weil ich habe noch kein Buch geschrieben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Das war ein Witz, weil ihr habt doch gerade eins rausgebracht. Ihr seid echt langsam.
Ihr habt gerade gedacht, okay, wie antworte ich jetzt auf die Frage?
Ja, man könnte jetzt so sagen müssen, ja klar, wir schreiben doch gerade eins zu Depp. Sowas in die Richtung.
Ich habe nicht gedacht. Jetzt, so clever bin ich nicht mehr, sorry.
Kurz noch vorweg, der Tobi hatte mir vorhin schon per WhatsApp ein Bild geschickt mit einer Flasche Whisky vor seinem Mikrofon mit der Ankündigung, zum ersten Mal Gast in meinem eigenen Podcast, heute schaller ich mich richtig weg.
Ja, richtig. Und zwar, und in diesem Sinne begrüße ich auch alle hier und freue mich total, das erste Mal Gast in diesem tollen Podcast zu sein. Und tatsächlich ist das erste Mal, dass uns Jasper interviewt und deshalb nehmen wir auch nicht wie gewohnt auf um irgendwann so mittags oder vormittags, sondern um 21 Uhr abends, was für mich so die eigentlich schon so diese Todesuhrzeit ist, wo ich normalerweise mega müde bin. Aber das ist natürlich jetzt toll, weil jetzt kann ich Whisky trinken und habe mir einen tollen aus meinem Schrank rausgeholt und den werde ich heute hier verköstigen. Ein Lafroque Quarter Cask, wenn es jemanden interessiert.
Du hast es vorweggenommen, ich hätte sonst noch gefragt, ich wollte aber erst Philipp fragen, was er denn heute bei diesem Trio Infernale trinkt.
Wollt ihr wirklich wissen, ne? Ich trinke Wasser. Weil, es gibt ja, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt erzählen soll, aber ich muss ja nüchtern bleiben. Das hat man mich vorhin auch, also hier Paul hat mich vorhin auch schon gefragt beim Grillen und hat gesagt, Alter, bist du bescheuert? Kannst du nicht Wasser trinken? Trinkst ein Bier, aber ich muss ja nüchtern sein, weil es könnte jede Sekunde, während wir jetzt auch telefonieren, ein Anruf kommen und dann muss ich gehen.
So. Das ist crazy. Für die Leute, die es noch nicht verstanden haben, Philipp hat eine Frau zu Hause sitzen, die hochschwanger ist.
Richtig, also es könnte jede Sekunde soweit sein. Ich war sehr überrascht, dass sie mich überhaupt noch gehen lässt. tatsächlich, weil wir sind jetzt im Termin und wie gesagt, jede Sekunde kann das irgendwie passieren oder muss ich weg. Aber ich denke nicht. Ich habe ein sehr, wie soll ich sagen, ich bin mir sicher, dass unser Kind auch jetzt im Mutterleib schon so diszipliniert ist, dass es nicht passieren wird. Aber ich lasse es nicht drauf ankommen, deswegen trinke ich nichts.
Und ich sag mal so, wenn es dein Kind ist, dann kommt es immer so spät.
Da werden in den ersten 5 Minuten schon die harten Dinger ausgepackt.
Ja. Philipp, da wir so gute Freunde sind, ist das gar kein Problem, dass du nichts trinkst. Ich trinke einfach ein Glas für dich mit.
Ja, bitte. Dann wird es auch ein lustiger Podcast.
Dann wird es auch endlich mal, nach, weiß ich nicht, 80 Folgen, wird es endlich mal ein lustiger Podcast.
Ja, siehst du?
Gut Ding braucht manchmal Langeweile, ne?
Ja,
genau. Langeweile, ja.
Schön. Wir kommen zum Buch. Das Buch ist entstanden aus einer Reise in die Nordhalbkugel unseres Planeten. Und zwar habt ihr beide euch mit Mountainbike und Fotorucksack und Filmrucksack auf den Weg gemacht, in die nördlichen Länder, vor allem Europas, aufgemacht und habt da ein bisschen die Welt erkundet mit dem Mountainbike. Meine andere Frage, der Vortrag von Tobi, der hat jetzt einen anderen Titel als das Buch.
Richtig.
Das Buch heißt stimmt. Tour de Nord. Deinen Vortragtitel, ich würde fast sagen, ich hätte ihn wieder vergessen, aber er war, glaube ich, Wild Wild North.
Genau, richtig.
Oh wow, gut. Ja, stark. Genau. Wie kommst du dazu? Also ich meine, es ist ja gleiche Reiseziele, gleiche Stories quasi, aber jetzt in einem Buch Tour de Nord.
Also wir haben uns natürlich ganz viel Gedanken gemacht, wie das Buch heißen soll und sind da wirklich durch verschiedenste Namensgebungen durchgegangen und haben uns dann entschieden, das folgendermaßen zu nennen. Und dann kam der Verlag und hat gesagt, nee, machen wir anders. Haben wir schon entschieden. Ist tatsächlich so, wenn man mit einem Verlag zusammenarbeitet, kann man leider nicht immer so ganz seinen Willen durchsetzen. Und es liegt natürlich auch daran, dass der Verlag ein bisschen mehr Erfahrung in sowas drin hat, wie wir. Und von daher haben wir uns dann da gebeugt und haben da ganz auf den Verlag vertraut, dass Tour de Nord besser passt wie Wild Wild North.
Cool.
Also tatsächlich ist es ja so, dass also das ist ja nicht nur der Titel. Also ich meine das jetzt auch nicht negativ, sondern also der Verlag nimmt ja da sehr, sehr viel Einfluss, also zum Beispiel aufs Titelbild. Also ich als Fotograf hatte keine Chance, irgendwie das Titelbild zu bestimmen, also explizit. Man hat natürlich irgendwie ein paar Vorschläge gemacht, aber ausgesucht hat es der Verlag. Und ich so grundsätzlich, also im ersten Moment habe ich gedacht, krass, dass sie da irgendwie so viel bestimmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch nachvollziehen, jetzt ganz plump gesagt, wer zahlt, bestimmt. Das soll sich jetzt nicht blöd anhören, aber
ja.
Wenn die das Ding drucken und die bezahlen für den
Druck. Die gehen auch das Risiko ein.
Ja. Ganz genau, 75.000 Euro. Und die sagen, also wenn wir jetzt 75.000 Euro bezahlen, dann liegt es auch in deren Verantwortung, dass das Buch sich im Buchladen verkauft, weil das Cover genau das Cover ist, wie es ist und weil der Titel genauso ist, wie er ist. Und dann macht das auch alles Sinn.
Ich hätte es mir gekauft. Ich hätte es mir gekauft. Als Mountainbike hätte ich es mir gekauft. Das ist schon mal gut. Ich schaue mir dieses Titelbild an und denke, sag mal, diese Hoverboard-Technologie, seit wann gibt's die auch auf dem Mountainbike?
Na, ich bin die Kurve ja nicht wirklich gefahren. Der Philipp ist einfach großartig im Photoshop. Und,
sieht so ein bisschen aus, weil es sieht aus, als ob du wie eine Magnetschwebebahn um die Kurve schwebst, weil du gerade nach einem Absprung quasi irgendwie so 20 Zentimeter in Kurvenlage in der Luft bist.
Nee, also aus
der schwebende Tobi.
Die Fahr-Action ist tatsächlich hier bei mir im Garten passiert und wir haben das dann nachher da reingesetzt und du weißt ja, ist das Bild nicht wirklich top, gibt es auch noch Photoshop.
Ja.
Also, dass wir das wirklich hier erzählen, ey. Ich habe gedacht, wir werden
also alle Leute, die mir auf YouTube folgen, die haben vielleicht die einen oder anderen Werbespot von uns schon gesehen, Philipp, und die wissen, was du vor einem Greenscreen alles anstellen kannst.
Ja. Ach, du warst gar nicht wirklich bei der Army? Oh, das habe ich nicht gewusst.
Sorry. Das war mir nicht klar. Du warst beim Dreh nicht dabei, ja, sorry. Ich erinnere mich dran.
Ja. Ja.
Schön, aber ist ja jetzt nicht der erste Vortrag, den ihr zusammen gemacht habt und auch nicht die erste Reise, die ihr zusammen gemacht habt. Wie kommt man denn jetzt auf die Idee, das Ganze mal als Buch zu machen?
Wir haben mit dem letzten Vortrag ja auch schon ein Bildband gemacht. Und
ja, ein Bilderbuch ist ja jetzt aber was anderes als Text. Und ich sag mal so, man darf ja nicht vergessen, ihr habt ja auch noch Feinigkeiten wie Kochrezepte mit Brei. Also es ist ja schon ein richtiges Buch.
Genau. Dann haben wir halt einfach gesagt, okay, wir haben jetzt das erste Buch gemacht, das ist ganz schön, aber wir haben einfach viel, viel mehr Geschichten zu erzählen und wollen halt auch irgendwie mal was schaffen, wo man sich auch mal hinsetzen kann und einfach mal so nachlesen kann und was einfach einen wirklichen Mehrwert bietet, wie jetzt nur Bilder, weil das alte Buch war sehr, sehr cool für Leute, die den Vortrag gesehen haben, aber das hat nicht so funktioniert bei Leuten, die den Vortrag nicht gesehen haben, weil die haben die Geschichten halt dann nicht so zusammenbekommen. Und wir wollten halt diesmal irgendwie was schaffen, was für beide Leute funktioniert. Also die, die den Vortrag sehen und die, die das Buch einfach im Laden kaufen.
Spannend. Ist euch das gelungen? habt ihr das Buch schon Leuten in die Hand gedrückt und haben sie das gelesen, die den Vortrag nicht kannten? Weil ich denke mal, wir sind ja relativ am Anfang nach dem Druck.
Ich sag mal so, bis jetzt hat wahrscheinlich jeder, der das Buch in der Hand hatte, den Vortrag noch nicht gesehen, weil dank Corona haben wir den Vortrag ja nur ein einziges Mal gezeigt.
Genau einmal haben wir den Vortrag gemacht.
Ja, ich habe ihn gesehen.
Ja.
Und, hast du das Buch auch gelesen? Weil dann können wir jetzt mal fragen.
Ja. den Witz wollte ich mir eigentlich für später aufheben, dass ich mich fühle wie in der Schule, wenn man eine Interpretation über ein Buch schreiben muss, das man nie gelesen hat. Ein Podcast-Interview führt über ein Buch, was man nie gelesen hat.
Ja, weil ich wette, du hast es nicht gelesen.
Natürlich nicht.
Aber die Bilder waren schön.
Die Bilder waren ganz ehrlich. Schön. Das reicht schon, dass der Jasper ständig mit mir telefonieren muss. Da will der jetzt auch noch nicht noch in seiner Freizeit lesen, was ich zu schreiben habe.
Also ich würde dir die Frage sehr gerne beantworten, Jasper. Und ich sag dir meine Meinung auch, sobald ich das Buch gelesen habe.
Ich freue mich drauf. Tatsächlich, ist ja so, ich finde immer, wenn man ein Buch hat, mit dem man was anfangen kann, bedeutet, man kann daraus etwas herausziehen und für sich nutzen, dann ist es auch relevant und dann lese ich das auch. Und die Kochrezepte zum Beispiel sind drin und da werde ich sicherlich das ein oder andere mal nachzaubern. Also ich muss sagen auch, Maloja hat ja mal The Great Outdoors, ihr beide kennt das sicherlich, dieses Buch da verschickt oder irgendwie mal, ich glaube, zu einer Kollektion rumgeschickt an die Teamfahrer und Co. Und daraus habe ich echt schon einige Rezepte gekocht und ich bin kein Buchleser. Also ich habe mir da jetzt relativ wenig Texte durchgelesen. Ich meine, beim Tobi werde ich früher oder später nicht drum rumkommen. Aber tatsächlich ist es schon so, dass ich finde, dass ist ein guter Mix aus, wir haben Bilder, man kann sich einfach nur blättern, also wenn jetzt Freunde da sind und das Buch liegt auf der Couch und ich mache servieren Kaffee, dann blättert man durch und sieht einfach richtig geile Mountainbike-Bilder und dann ist, boah, geil, da würde ich auch gerne mal hin, oh, da würde ich auch gerne mal hin. Und auf der anderen Seite hat man aber auch Rezepte, wo man sagen kann, okay, man lässt sich inspirieren und wenn man jetzt mal so ein richtiger ostfriesischer Teetrinker ist, dann kann man sich auch hinsetzen und das Buch wirklich lesen. Also ich finde, das ist eine gute Mischung, muss ich sagen.
Uns war halt irgendwie wichtig, dass wir einzelne Kapitel machen. Also jedes Land hat ja so ein bisschen seinen einzelnen abgeschlossenen Text. Weil, wie du schon sagst, das ist halt einfach so ein Coffee-Table-Book. Das legst du halt irgendwo hin und wenn du Zeit hast, dann liest du mal ein Kapitel. Das ist relativ schnell gemacht oder einfach gelesen. Du musst aber jetzt nicht das ganze Buch lesen. Und wenn du dann in 2-3 Monaten nochmal einen nächsten Block davon liest, ist das auch okay, weil du halt nicht, du musst ja nicht wissen, was davor war. Und das war eigentlich so das, was ich ganz gerne mag an dem Buch.
Es sind quasi Kurzgeschichten, die man einzeln lesen kann, ohne dass man, wenn man die nächste Geschichte irgendwie einen Monat später anfängt, dann braucht man nicht sich daran erinnern, was man vorher gelesen hat, weil man braucht nicht diesen Handlungsfaden, sondern es sind abgeschlossene Kapitel.
Genau.
Schön. Ich wollte gerade was sagen zum Lesen und Schreiben. Die Leute, die
ja unseren, sprich mal mit Philipp.
Die Leute, die unseren Podcast schon ein bisschen hören, die wissen ja, dass der Tobi so eine leichte Rechtschreibschwäche hat. Wie ist es denn so, als Rechtschreiblegastheniker sich hinzusetzen, in Schottland einzusperren und ein Buch zu schreiben?
Das ist tatsächlich relativ gut, weil bei mir haben auch mal viele Leute gefragt, ja, wie ist das denn, wenn man nicht schreiben kann? Aber es ist natürlich so, ich kann ja schon schreiben. Ich habe halt, meine Rechtschreibung hat halt Schwächen, aber ich kann mir sehr, sehr viele, oder ich kann relativ gut formulieren. Man kann es halt nachher, ist es halt einfach von der Rechtschreibung nicht richtig. Aber dafür gibt es ja zum Glück Leute wie Lektoren. Da hatte ich Freund von mir, der
Da habe ich fünf Stück verschlissen, bevor das Buch fertig war, aber dann war gut.
Naja, tatsächlich hat sich Thomas Lamberts da durchgequält und hat da jeden einzelnen Text von mir erstmal Korrektur gelesen und alles vernünftig gemacht, bevor es dann zum Lektor in den Verlag gegangen ist.
Okay.
Ja, da muss man sich halt schon irgendwie zu helfen wissen, aber zum Glück habe ich eine sehr gute Fantasie, dass ich mir halt so ein paar Sachen ausdenken kann oder halt ganz gut formulieren kann, die dann so eigentlich ganz, ganz gut ins Buch reinpassen.
Schön. Das hört sich so an, als hättest du dir die Geschichten ausgedacht. Ja. Weißt du, ich habe schon gute Fantasie und so.
Da wollte ich als nächstes drauf zu sprechen kommen. Wie viel von dem, was geschrieben ist, ist echt?
20%.
Dafür sollte ich es gelesen haben.
Eine gute Quote.
Nein, tatsächlich ist jede Geschichte genau so passiert. Und das ist ja auch das Schöne an dem Buch, dass wir, ich meine, wir schreiben ja alle irgendwie auch mal Texte für Magazine. Philipp schreibt viel für Fotomagazine, Jasper, du schreibst für MTB News oder für irgendwelche anderen Printmagazine und ich schreibe auch für Printmagazine. Und da ist aber schon oft, vor allen Dingen bei mir, der Whisky, der wirkt schon, wie man vielleicht merkt.
Schreiben, das funktioniert eh nicht, aber jetzt wird es halt auch im Sprechen schwierig.
Viele Texte werden halt immer redigiert und kommen dann halt irgendwie zurück oder es muss halt irgendwie ein anderer Faden da drin sein oder die Geschichte muss woanders hinlenken. Und das finde ich immer total schade, dass man die Geschichten nicht so erzählen kann, wie sie sind. Und deshalb, das war auch so ein Punkt, warum wir das Buch geschrieben haben, weil da wirklich jede Geschichte genauso passiert ist und nicht jede Geschichte immer ein Happy End hat, weil das ja auch nicht unbedingt sein muss. Also es gibt auch viele Geschichten, die gehen halt am Ende nicht auf, aber wir hatten trotzdem eine gute Zeit oder haben trotzdem tolle Sachen erlebt. Ja. Und das ist in vielen Magazinen leider nicht möglich, weil da muss immer ein Grinsen auf dem Bike sein und
Happy End
und High Five. Und das ist aber ja nicht so, wie wirklich jedes Abenteuer passiert. Vor allen Dingen, wenn du irgendwie wohin reist, wo jetzt Mountainbiker nicht so an der Tagesordnung sind.
Ja. Das wollte ich gerade sagen, weil vielleicht ist ja auch, geht's ja nicht drum, dass das Mountainbiken jetzt das Beste der Welt war. So, das heißt ja nicht, dass die Reise nicht cool war oder dass das, was man sonst erlebt hat oder die Leute, die man getroffen hat, nicht cool waren. Für ein Fotomagazin oder Bike-Magazin sind halt natürlich bestimmte Sachen entscheidend, dass man jetzt das perfekte Foto gemacht hat oder den perfekten Trail gefunden hat. Und das ist jetzt für uns in dem Buch natürlich nicht das ultra entscheidende, was jetzt nicht heißt, dass da nicht gute Trails oder gute Fotos oder gute Geschichten drin sind, sondern ihr versteht schon, was ich meine.
Das ist richtig. Geschichten leben ja meistens auch von den Outtakes. Zumindest habe ich das bei dem Vortrag vernommen, dass, ich sag mal, eure Freundschaft oder die Beziehung zwischen euch ist ja eine besondere. Ihr macht das schon sehr, sehr lange zu zweit und ihr seid ein sehr eingespieltes Team. Und man muss dazu sagen, ihr habt beide ja auch eine gehörige Portion Humor. Und nicht immer ein Happy End, kurzen Schwank, ist ja auch so die Geschichte der Drohne gewesen, oder?
Ja, okay. Wer ist, also willst du auf was Bestimmtes raus?
Ich will einfach sagen, dass so eine Reise ja nicht immer nur toll abläuft und nicht immer nur schön abläuft. Und wenn man eine Drohne auf der anderen Flussseite versenkt im Wald und dann rüberschwimmt, rüberfährt, um sie zu holen und dann unmittelbar merkt, oh shit, hier sind ganz, ganz frische Bärentapsen im Boden. Man findet die Drohne und in der Zwischenzeit haut das Paddelboot ab und Tobi Woggern muss in sehr kaltes Wasser springen in Unterhose, um dieses Boot zu retten. Währenddessen die anderen die Drohne retten. Das sind ja so Geschichten, die sind ja unbezahlbar. Und findet man die im Buch?
Die findet man im Buch auf alle Fälle, weil für uns ist es eben auch so. Also das sind halt die tollen Sachen oder das ist, in der Situation findest du es natürlich extrem scheiße, dass du da jetzt in dieses Wasser reinspringen musst oder ins Bärenland irgendwo reinlaufen musst. Oder in Grönland am Flughafen stehst und merkst, ah, guck mal, unser Flieger wäre jetzt eigentlich schon weg. Huch. Das sind halt Sachen, die machen halt in der Situation, machen es schwierig, aber im Nachhinein ist es ja genau dieser Umweg, der es halt irgendwie spannend macht. Aber das sind auch nie die Situationen, wo man sich so denkt, ah, vielleicht reise ich das nächste Mal mit wem anders. Sondern das sind eigentlich eher die Situationen, die zusammenschweißen. Die Situation, wo man denkt, oh nee, vielleicht nächstes Mal nicht mal mit Philipp, sind die, wenn du irgendwann nachts aufwachst, neben einem kichernden Philipp im Zelt, während es zischt und das Zischen ist die Luft, die langsam aus deiner Luftmatratze entweicht, weil der Philipp sich gedacht hat, was dieses Ventil hier wohl macht. Also, wenn ich das aufschraube, was wird dann wohl passieren? Überraschung. Ja,
aber ich kann mich an eine WhatsApp-Nachricht von dir, Tobi, erinnern, bei der ein Thermometer von minus 30 Grad zu sehen war und ein vor der Glastür ausgesperrter Philipp Rupp in Unterhose, der versucht hat, wieder reinzukommen. Ich glaube, stimmt. Das beruht alles auf Racheakten bei euch beiden. Kann das sein?
Das ist ja das Problem. Das schaukelt sich natürlich immer so hoch. Weißt du? Also ich, jetzt mal ohne Spaß, also ohne Witz jetzt, ich halte mich für einen sehr witzigen Menschen. Wenn ich der bin, der den Witz macht. Also so, wenn ich so der Ausführende bin. Und das klappt auch immer relativ gut. Aber natürlich muss man bei Tobi, also Tobi hat irgendwann auch gemerkt, okay, das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn er mal austeilt. Und ja, also wie gesagt, das mit der Luftmatratze fand ich extrem witzig. Das mit dem Ausgesperrtsein bei minus 30 Grad fand ich jetzt mäßig witzig. Aber auch da ist es, also Tobi, du weißt Bescheid. Also bei der nächsten Reise bist du fällig. So, das ist sicher.
Ich finde es toll, dass ihr euch immer noch traut, zusammen wegzureisen, zusammen zu verreisen, nachdem solche Drohungen ausgesprochen werden.
Und das ist wirklich, also jetzt mal aus aktuellem Anlass. Also man denkt so, ja, okay, das ist jetzt halt passiert in Grönland oder was auch immer oder in Kamtschatka oder irgendwo, da macht halt einer einen Witz. Safe, also wahre Geschichte, vor 4 Wochen. Vor 4 Wochen waren wir im Erzgebirge für ein Eintagesshooting und sind wieder zurückgefahren im Land Rover. Und da habe ich so einen kleinen Witz machen und habe halt im Auto, also wir haben Wasser gekauft, also Sprudel, und Tobi wollte gerade seinen Sprudel aufmachen und ich habe den dann halt, also weil er ist gefahren und da bist du ja schutzlos ausgeliefert, und dann habe ich den halt geschüttelt wie die Sau, während er den gerade aufmachen wollte. Und ich fand das schon so halb witzig und hab gedacht, okay, das war's jetzt. Und die Retourkutsche kam aber eine Sekunde später, wo er das aufgemacht hat und einfach richtig asozial das komplette Auto, also der hat einfach gesagt, okay, all in, egal, jetzt, und hat die Flasche aufgeschraubt und hat die komplett geleert einfach. Also geleert im Sinne von, der hat die einfach so geschüttelt, also offen, und hat, also der Land Rover war komplett nass. Der Himmel, die Scheibe, die Sitze, ich komplett. Er, es war ihm auch egal. Also er war quasi mit. Also,
ja, er hat sich gedacht, wenn ich schon hier in den Abgrund stürze, dann reiße ich Philipp wenigstens richtig mit.
Genau, aber das war eine komplette Literflasche, hat er da gelernt, in diesem Land Rover. Und wie gesagt, also da muss man nicht nach Kamtschatka, das reicht eine Autofahrt.
Es war wirklich großartig. Ich habe einfach halt das Ding aufgeschraubt, habe den Finger drauf gehalten, habe geschüttelt und ich bin ja weitergefahren. Ich habe nur nach vorne geguckt. Mhm. Und ich habe es halt schreien hören und hab dann die Flasche wieder weggenommen, hab gemerkt, oh, die ist leer. Und guck halt so rüber. Und ich hab halt gedacht, haha, witzig, der Philipp ist so ein bisschen nass. Und guck halt rüber. Und es hat wirklich so, dieses T-Shirt hat einfach festgeklebt. Die komplette Scheibe, da lief das Wasser runter. Es war einfach komplett, eine komplette Seite war nass und einfach gebadet. Da musste ich schon auch nochmal lachen.
Und so wie ich gesagt habe, der Fahrer ist ja dem Beifahrer schutzlos ausgeliefert, weil der muss ja lenken. Genauso ist es ja andersrum auch. Also du kannst ja, wenn der Fahrer sagt, ich gieße jetzt die Flasche aus, dann kannst du ja auch nicht sagen, dem haue ich jetzt aufs Maul, weil der muss ja fahren. Also das heißt, du musst warten, bis der fertig ist.
Kann man schon, ist halt riskant.
Ja. Könnte böse enden.
Genau. Ja.
Wer mehr über die Historie von Philipp und Tobi hören möchte oder wie Philipp zum Fotografieren gekommen ist, der muss sich eigentlich nur Folge 4 anhören. Wir haben ja schon einige Folgen gemacht, also man muss ziemlich weit nach unten scrollen bei Single Tracks und Single Mode, aber Folge 4 war tatsächlich das Interview von Philipp Rupp. Kannst du dich da noch dran erinnern, Philipp, als der Tobi
natürlich
dich interviewt hat?
Das war eine der besten Podcast-Folgen, die ich bei euch je aufgenommen habe.
Das war bestimmt die witzigste, ne? Vor allen Dingen der Interviewte war einfach so unglaublich charmant und witzig.
Wahnsinn. Also ich bin wirklich immer noch begeistert von Folge 4 tatsächlich.
Empfehle ich sehr.
Ist ein bleibender Eindruck geblieben. Um nochmal ein bisschen zurückzukommen auf eure Reisen. Ihr wart ja auch in Kamtschatka. Das ist ja jetzt nicht so, ich sag mal, so eine Mountainbike-Destination wie Finale Ligure, wo man sagt, hey, da kann man gut mountainbiken, da möchte ich jetzt mal hin. Was zur Hölle reitet einen, um zu sagen, man fliegt jetzt mal eben nach Kamtschatka mit Fahrrad und Fotoapparat und macht da eine Story draus?
Philipp, das darfst ganz gerne du erzählen.
Naja, also pass auf, das ist ja schon so. Also Kamtschatka kennt man, also überwiegend 90% der Leute kennen das aus dem Risikospiel, Risiko, das Brettspiel. Da gibt's Kamtschatka, ansonsten hat man keinen Berührungspunkt mit diesem Land. Also es ist ja Russland, es ist eine Halbinsel, ja, Russlands, am Ende von Russland. Danach kommt sofort Alaska, so nur um das mal einzuordnen. So, jetzt muss man wissen, dass Kamtschatka hat weltweit zwei Dinge. A, die höchste Bärendichte der Welt pro Quadratkilometer. B, die höchste aktive Vulkandichte der Welt. So. Wenn das keine guten Gründe sind. So. Und,
so. Beides sind ja ungefährlich.
Genau, für so einen Vorgartencamper. Und ich hatte da schon ein paar Berichte gesehen, habe Bilder gesehen und so. Und ich wollte da unbedingt ein Foto machen. Also es gibt halt so ein bisschen Bucketlist-mäßig. Naja, was für ein geileres Foto kann man halt machen als ein Mountainbiker vor so einem schneebedeckten Vulkan. So, das ist halt so das Ding. Und dann hat man halt geguckt, okay, wo gibt's die meisten Vulkane, wo ist die Chance am höchsten? Kamtschatka, okay, also lass gehen. Und,
ja. Gibt's da überhaupt also, Schnee? Nee, aber egal. Wir gehen.
Ja, so mehr oder weniger so. Also das ist die Kurzform der Geschichte, aber ja, also ich wollte halt so ein bestimmtes Foto machen und die Bucketlist war halt, okay, kriege ich das irgendwie hin oder kriege ich es nicht hin? Und hab Tobi das gezeigt und ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, ob du das schon kanntest oder ich weiß, du hast dir dann sehr viele Dokus angeguckt.
Ja,
du hast mir jeden Abend eine neue Nachricht geschrieben, wo du gesagt hast, Alter, wie krass ist das denn? Das ist ja voll krass, das ist ja richtig krass, das wird immer krasser.
Es gab irgendwann so eine Dokumentation Kamtschatka von oben auf Arte und ich bin ja so klassisch der Arte-Gucker, nicht, aber irgendwie, ich glaube, ich war krank oder irgendwie habe im Bett gelegen und bin dann über diese Doku gestolpert und habe gedacht, okay, ey, das, was Philipp erzählt hat, das ist da irgendwie, das findet man da und das müssen wir da machen, wir müssen unbedingt hin. Und es war irgendwie so beeindruckend, was die da von oben gezeigt haben, dass ich auch sofort mega Bock hatte, mit ihm da hinzufliegen. Und dann haben wir halt irgendwie so angefangen zu planen und haben halt gemerkt, okay, ist schon weit weg echt so. Also ist nicht so ganz einfach, da hinzukommen. Und es gibt nur den Weg über Moskau. Das heißt, du musst ja halt irgendwie so ein Visum holen, dass du überhaupt nach Moskau rein kannst und dann fliegst du den längsten Inlandsflug der Welt von Moskau nach Petropawlowsk-Kamtschatski. Weil du kannst dort nicht hinfahren, weil es gibt dort keine Straßen hin. Also du kannst wirklich nur hinfliegen. Und dann haben wir halt immer weiter irgendwie gesucht, haben mit Tourismusleuten geredet, also weil so eine richtige Tourismus Agentur oder so gibt's dort nicht, sondern es gibt irgendwie in Österreich eine Frau, die macht halt Tourismus für Kamtschatka. Und mit der haben wir dann geredet und die haben hat gesagt, ja,
es gibt super. In Österreich eine Frau, die macht Tourismus für Russland, sitzt aber in Österreich, weil
richtig,
genau. Die Reise nach Kamtschatka hat ihr zu lange gedauert.
Genau, ja, da ist das Internet zu schlecht. Und mit der haben wir dann geredet und sie meinte, ja, super, ja, nee, ganz toll, ja, was? Ihr wollt mit dem Fahrrad dahin? Ja, dann, nee, das weiß ich jetzt auch nicht. Also, also kennst du jetzt auch keinen und nee, da müssten wir dann selber gucken.
Tschüss.
Tschüss.
Ja. Tut.
Und ja, dann sind wir halt immer weiter und immer weiter und dann haben wir irgendwann, hat Philipp ein Post von Max Münch von German Roamers gesehen, der eben genau diese Reise ausgeschrieben hat. Und Philipp hat dann eben Max kontaktiert.
Genau. Und das war so ein bisschen unsere Fahrkarte nach Kamtschatka, weil, also was ja relativ gut ist, das war eigentlich ausgeschrieben als eine Fotoreise. Und wir haben das aber genutzt. Also wir haben dann einen Teil, also das hatte dann zwei Teile. Den einen Teil haben wir eben mit der Gruppe, also mit Max und den anderen Fotografen, haben wir gemacht und dann waren wir aber noch alleine da und haben da überwiegend auch Mountainbike-Sachen gemacht und konnten das gut verknüpfen.
Cool. Ihr habt euch quasi reingesneakt, wenn man so
genau möchte. Genau. Und dann ist es wirklich so, dann telefonierst du so mit den Leuten in Kamtschatka und die sprechen halt so semi-gut Englisch. Und dann sagen die, ja, du musst halt hier Geld auf dieses Konto überweisen, damit die... Also du kannst nur nach Russland einreisen, wenn du eine Einladung von einer Agentur bekommst. Und die sprechen die Einladung erst aus, wenn du das Geld auf dieses Konto bezahlt hast.
Ja. Und das heißt, und es geht nur mit Online-Überweisung. Also es geht, du kannst, also es ist nicht so, dass du das über die Bank machen kannst oder so, sondern das ist quasi wie so ein, also es ist auch nicht PayPal oder so, sondern das ist quasi, die haben ihr eigenes Bezahlsystem. Das heißt, du bist auf so einer russischen Seite. Das ist kein Witz. Und da, das ist nur, also es ist nur kyrillisch. Also das ist nicht auf Englisch oder auf irgendwas. Und du rätst quasi, was jetzt der also welches der Button ist für Überweisen.
Muss man sagen, kyrillisch ist Japanisch für Fortgeschrittene.
Ja, wer das schon mal gesehen hat, der weiß auf jeden Fall, wovon ihr redet.
So. Und das heißt, du machst eine Überweisung für, das ist halt eine 8 und 3 Nullen. Und dann rätst du, was könnte jetzt überweisen heißen, und da drückst du drauf und dann ist das Geld weg und du hast keine Ahnung, hast es auf ein russisches Konto überwiesen, hast keine Ahnung, ob das jetzt richtig war oder nicht.
Und es ist sau viel Geld.
Ja, es ist halt echt nicht wenig Geld, du überweist das dahin und dann kommt so eine Einladung, die halt wirklich auch nicht so offiziell ausschaut und damit fliegst du dann nach Kamtschatka und denkst, okay, das endet auf alle Fälle in einem fensterlosen Raum. Das kann hier nicht und...
Das Buch ist geschrieben, der Vortrag wurde bereits einmal, dank Corona nur einmal, aber ansonsten häufiger vorgetragen, bedeutet, ihr seid heile wieder auf deutschem Erdboden gelandet und hattet eine gute Zeit. Wie viel habt ihr denn jetzt tatsächlich auf dem Rad gesessen oder Mountainbiken fotografieren können?
In Kamtschatka gar nicht so viel. Also da haben wir vielleicht insgesamt, weiß nicht, sind wir vier, fünf Tage Rad gefahren und wir waren insgesamt 3,5 Wochen dort.
Ja, das kommt ungefähr hin. Aber wie gesagt, also das war ja, der Rest der Reise war ja irgendwie krass. Also wir hatten eine Katamaranfahrt 2 Tage und also man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre, mehr Rad zu fahren. Aber das Wetter hat uns natürlich da irgendwie auch echt im Stich gelassen. Also im Vortrag.
Das ist im Vortrag krass rausgekommen, mit dem schlechten Wetter, dass ihr einfach ewig in der Suppe festgehangen habt und gewartet habt, bis irgendwann der Blick auf diesen Vulkan frei wird.
Genau, weil Radfahren hätte man ja trotzdem können, theoretisch. Ich wollte ja aber das Bild mit dem Vulkan machen. So. Und jetzt hat es halt einfach von, also du musst auch zu den Vulkanen, um die richtig nah zu haben oder um da das richtige Motiv zu kriegen, musst du mit so einem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, wie hießen die, mit so einem Kamas, mit so einem Unimog für Große, mit so einem aufgepumpten, auf Steroiden, so ein Unimog auf Steroiden.
Den sieht man übrigens auch im Buch.
Genau. Ja, genau.
Und mit dem fährst du halt irgendwie 18 Stunden ins Hinterland, zu den Vulkanen hin. Also es ist nicht so, dass du sagst, ja gut, ist halt heute schlecht, fahren wir morgen nochmal hin. Sondern du fährst da halt einmal hin und dann bist du 5 Tage da und wenn du dann wieder zurückfährst, ist das Ding auch gegessen.
So. Und entweder hast du dann dein Foto oder du weinst halt den Rest deines Lebens.
Ganz genau. Und das sind nicht so 18 Stunden wie, ich fahre jetzt mal von hier irgendwie nach Finale runter mit Stau, sondern es sind dann einfach 3 Stunden auf Schotterweg und der Rest der Zeit ist halt einfach mit 30 km/h mega geschaukelt. Also die ist auch richtig super schlecht dabei und es sind ja gar nicht mal so viele Kilometer, es dauert halt einfach nur unendlich lange.
Krass. Was wäre, wenn... nur ein Beispiel so, ihr habt einen technischen Defekt im Auto. Hätte man euch da bergen können mit Hubschraubern oder sowas?
Tobi, erzähl du das. Ja, also es ist ja nicht so, dass wir keinen Defekt am Auto hatten.
Also wir hatten ja einen Busfahrer, der diesen Kamaz gefahren ist, weil ein normaler Mensch kann den halt einfach nicht fahren. So. Und dann... Das war auch so, die Kabine, wo wir drin gesessen sind, die hatte keine Verbindung zum Führerhaus. Also du musstest quasi immer, wenn du anhalten wolltest, dann hattest du so eine Hupe. Und dann hast du auf die Hupe drauf gedrückt und dann hat es vorne gehupt und dann ist der angehalten. So. Und der LKW-Fahrer, der hat die ganze Zeit geraucht. Also der hat wirklich dieses Fenster runtergekurbelt, wenn wir angehalten haben, und ist einfach so Rauchschwaden da rausgezogen. Ja. Und der hat auch immer in so einem Kaffeebecher genippt und ich bin mir sicher, hätten wir das Zeug auf Holz gegossen, wäre der beste Feuerstarter der Welt gewesen. Also da war richtig Zunder dahinter. So, und irgendwann sind wir so mitten im Nirgendwo, dann hält der an und unser Guide geht so nach vorne und spricht mit dem LKW-Fahrer und meint so, ja, we have a problem. ja, was ist denn passiert? Ja, no fuel. Okay, wir haben also trocken gefahren. Okay, scheiße, was machen wir jetzt? Ey, wir sind ewig weit weg. Wir halt so voll Kacke, was hier, 5 Stunden bis zur nächsten Tankstelle, so mitten im Nirgendwo. Aber unseren LKW-Fahrer hat das irgendwie nicht so richtig gestört. Der hat so ein, der ist so in unsere Kabine reingekommen, hat so ein Wischwasserkanister genommen, der unterm Sitz lag, ist rausgegangen, hat irgendwie so Ventile unten an den Tanks aufgeschraubt, hat wirklich so das letzte, den letzten Diesel, der noch in diesen Tanks unten von der Pumpe nicht mehr angesaugt werden konnte, den hat er da reinlaufen lassen und hat diesen Kanister, der dann voll war, einfach auf den Tank gestellt, hat so ganz halbherzig mit so einem Draht das Ding festgewickelt, neben dem Tank, hat die Pumpe da reingesteckt, hat gesagt, alles klar, wir fahren weiter. Und dann hat halt tatsächlich der das, was dann noch da drin war, in diesem Kanister, hat uns wirklich noch bis zur nächsten Tanke gebracht. Aber wir waren nicht sicher, ob wir jetzt einfach gleich in die Luft fliegen.
Das ist irre, weil also man glaubt ja eigentlich schon, dass man, wenn man da drüben so eine Reise bucht und dann in so ein Offroad-Fahrzeug einsteigt, dass der Typ, der ihn da rüberbringt, das wahrscheinlich, der macht das wahrscheinlich jede Woche 5 Mal. Ja, da hat man eigentlich schon so, also ich hätte jetzt zumindest die Hoffnung, dass der genau weiß, ob ich mit dieser Tankfüllung bis zu der Tanke komme oder nicht.
Wobei man sagen muss, wenn man den Typen gesehen hat und das Auto gesehen hat, dann hatte man die Hoffnung nicht. Okay. Also dann hatte man nicht das Gefühl, dass der weiß.
Aber ihr hattet auch keine Wahl, ihr müsstet trotzdem einsteigen, weil entweder ihr steigt ein oder ihr kriegt das Foto nicht.
Ja, das stimmt. Eben. Um noch eine Geschichte zu erzählen, offensichtlich muss man auch sagen, das ist wohl einer der besseren Fahrer gewesen, die man so kriegen kann, weil mal so ganz nebenbei, also unsere Vorstellung, also auch wenn das so ein bisschen schubladenmäßig klingt, ist natürlich, du gehst da mit so einer Gruppe hin und da waren ja, wie viele russische Guides waren dabei? 4, glaube ich, 4 oder 5 mit Köchin und so und dann ist, also das erste Bild, das du dir vorstellst, ist klar, du sitzt abends am Lagerfeuer und dann kippen die quasi literweise Wodka in sich rein.
Aus so selbstgebrannten Flaschen. So
genau,
weiße also Kanister.
5 Liter Kanistern. und es halt einfach, es hat null stattgefunden. Kein einziges Mal. Also die haben keinen einzigen Schluck Alkohol getrunken. Und irgendwann haben wir mal den Chef, also den Führer der Guides gefragt, sag mal, warum trinkt der eigentlich nichts abends? Und dann hat er gesagt, naja, das haben die früher schon gemacht, bis Folgendes passiert war. Also kam wohl einmal vor, dass sie sich halt weggelötet haben und halt so sturzbetrunken waren, dass der Fahrer, also nicht der Fahrer, den wir hatten, sondern also den, der arbeitet da nicht mehr, zu Recht auch, dass der halt so besoffen war, dass er sich nachts in diesen Kammerz gesetzt hat und Donuts im Zeltplatz gedreht hat. und halt tatsächlich auch über ein Zelt drüber gefahren ist, wo eben der Chef der Guides drin lag.
So. Den gibt's jetzt nicht mehr.
Doch, den gibt's schon noch. Der ist dann aus, also dem ist nichts passiert. Das war der Alex, der jetzt auch mit uns unterwegs war. Der ist dann aus dem Zelt raus und hat dann den Fahrer verprügelt. So. Also das heißt, wir hatten noch einen der anständigen Fahrer, muss man dazu sagen.
Schön. Ja, anständig heißt ja nicht unbedingt clever, ne? Muss man dazu sagen.
Ja, wobei ja, er sehr clever.
Ja, der war ja sehr clever.
Ah, ja, gut. Der hat, das hätte sich niemand anders getraut. Ja. So, natürlich. Ja.
Muss man tatsächlich jetzt auch sagen, der hat dann noch, also der hat dieses Ding da festgemacht, ist ums Auto rumgelaufen und ich guck so und dann sehe ich, wie er noch so gegen den Tank pisst. Und ich war mir da zum Beispiel auch wieder sicher, dass das Auto auch safe mit seiner Pisse startet. Also. Oh
Gott. Das ist der hat einfach nur an die Umwelt gedacht. Das war AdBlue, was er da reingefüllt hat.
Ja,
Harnsäure.
Ja. Genau.
Ah, schön.
Gut, war auf alle Fälle einer der spannenderen Tipps.
Apropos Tipps, dieses Buch beinhaltet ja viele Rezepte und jeder, der Tobi kennt, der weiß, so ja, der Tobi, der isst gerne und der isst gerne gut und der isst gerne viel. Aber Philipp, welchen Bezug hast du denn zu den Rezepten?
Naja, also gut, was soll ich jetzt sagen? Wer mich kennt, der weiß, ich esse auch sehr gerne, sehr gut und sehr viel. Das heißt.
Aber du bist zum zweiten Mal erst in unserem Podcast. Die Leute kennen dich vielleicht noch nicht so gut wie den Tobi.
Achso. Entschuldigung, natürlich. Nein, also wenn es was gibt, was wir uns außer dem anderen ganzen Quatsch noch teilen, dann ist es unsere Passion für gutes Essen. Ich habe, nee, erzähle ich nicht.
Das ist immer gut. Nee, erzähl ich nicht. Also man muss vielleicht sagen, wenn man sich den Philipp vorstellt, Philipp ist eher so, hat eher so die Athletenfigur, ist knapp zwei Meter groß, hat blonde, lange Haare bis auf die Schultern und ist eher so ein, ja, so eine Mischung zwischen Basketballer und Surfer.
Am Gegenteilstag.
Ja, in der Fantasiewelt.
Lustig. Genau, also auf jeden Fall ist es so, ja, also wir teilen tatsächlich die Liebe für gutes Essen und das findet auf den Reisen tatsächlich auch statt. Und es ist auch erstaunlich, wie gut man essen kann. Also wir haben grundsätzlich auch nichts gegen irgendwie eine Tütensuppe, wenn es gerade angebracht ist.
Wenn nichts anderes geht, ja. Wenn wir an einem guten
Restaurant vorbeikommen. Nein, auch so, wenn man sagt, ja, komm, jetzt irgendwie hat man eine lange Wanderung gemacht, dann machen wir uns auch mal irgendwie Nudeln mit Pesto, das ist so schön. Aber genau so gucken wir auch in jeder Stadt, wo gibt's denn ein besonders gutes Restaurant? Einfach, weil wir auf gutes Essen abfahren. Und jetzt ist es natürlich spannend, also nicht in, sagen wir mal, nicht in Berlin-Mitte irgendwie nach einem guten Restaurant zu gucken, sondern halt irgendwie in Grönland, in irgendeinem Dorf, wo quasi nichts los ist. Zu gucken, okay, kann man hier auch gut essen? Ja, oder was ist denn das beste Restaurant in Grönland? Weil so viele kann es ja nicht geben. Und dann sind wir da auch so, dass wir das sehen wollen und dass wir das probieren wollen. Weil irgendwie ist es ja schon so, dass der gesamte Eindruck, den du auf so einer Reise bekommst, der, wie gesagt, das ist ja, was du siehst, was du erlebst, was du riechst, was mit den Leuten, die du dich unterhältst, die du triffst und so weiter. Und genauso ist es auch, was du isst, also der kulinarische Teil der Reise. Der spielt ja auch irgendwie mit rein, wie du das Ganze empfunden hast oder wie du dich da gefühlt hast. Und jetzt ist ja, nehmen wir mal an, du kaufst das Buch. Und du liest die Geschichte, du guckst die Fotos an und wir haben uns gefragt, kann man denn noch eine Ebene hinzufügen? Also, dass du quasi die Reise noch mehr miterleben kannst oder noch mehr nachvollziehen kannst, wie das für uns war. Und dann waren wir uns einig, dass wir gesagt haben, ja, das geht doch am besten, indem man was kocht, was man da gegessen hat. Also, indem wir Rezepte beisteuern von Sachen, die wir dort gegessen haben. Und so ungefähr ist es entstanden. Tobi, du musst mich berichtigen, wenn ich jetzt irgendwas Falsches gesagt habe, aber so empfinde ich das.
Natürlich, also wir gehen natürlich jetzt nicht irgendwie in Grönland und suchen halt den besten Italiener, sondern natürlich gucken wir halt einfach nach den lokalen Restaurants, die halt auch irgendwie da die lokalen Köstlichkeiten da verarbeiten. Das ist nicht immer schön. Aber, weil in vielen Ländern wird natürlich auch, ich kann mich noch erinnern, wir sind halt irgendwann nach Vietnam gegangen und da wollten wir natürlich auch gucken, was die da so essen. Und da sind wir auch in Restaurants reingegangen, wo man jetzt vielleicht als normaler Tourist nicht reingehen würde, weil es da halt einfach Sachen gibt, die irgendwie ein bisschen seltsam sind. Und wir haben halt einfach geschaut, was gibt das Land her und was machen die Köche daraus? Weil ja, du kannst ja im Grunde aus allen Regionen irgendwie dann doch mit Motivation für Kulinarik irgendwie coole Sachen zaubern.
Und der findige Journalist, der das Buch gelesen hat, der wird feststellen, dass es da Interviews drin hat mit Menschen. Also in jeder Destination gibt es ein Interviewpart mit einer Person. Und die Personen haben alle eins gemeinsam. Und zwar haben die irgendwas mit, ich kann es nicht anders sagen, mit Kulinarik oder Lebensmitteln oder Essen zu tun. Also der eine ist halt jemand, der irgendwie Schafe züchtet. Und der andere ist ein Fischer. Und einer ist halt der beste Koch Grönlands. Also es sind halt so unterschiedliche Typen, aber die haben alle was mit Essen zu tun. Weil man da halt auch noch mal ganz nah erleben kann, was bedeutet es jetzt genau in dem Land zu essen oder wo kommen die Ressourcen her, was sind die, also es ist ja alles so, weil in Grönland ist ja, Tobi, das musst du, glaube ich, ein bisschen besser erzählen, weil du das mehr weißt, wir haben uns mit dem Koch in Grönland zum Beispiel unterhalten, wie er seine Rezepte zusammenstellt, weil der sagt, er kriegt ja nicht ständig alles. Also du kannst ja nicht sagen, ja, ich mache jetzt irgendwas mit Tomaten, aber das Tomatenschiff kommt halt erst, also die können ja keine Tomaten anbauen. Ja. Das heißt, das Tomatenschiff kommt einmal im Monat und vielleicht kommt es auch gar nicht. So, und es ist ja nicht so einfach, weil du nicht immer alles verfügbar hast, was du jetzt brauchen könntest, also was du haben willst.
Ja.
Und
genau, und da setzen die halt auch einfach Techniken ein, die halt einfach, also die eigentlich schon recht alt sind, also zum Beispiel Fermentation oder gerade wenn es halt um frische Lebensmittel geht, um das haltbar zu machen, wie Fleisch oder Fisch, da setzen die halt verschiedene Sachen ein, um das haltbar zu machen, um damit halt auch auf, einfach auf dem Niveau kochen zu können, wie sie es wollen. Und das finde ich zum Beispiel auch extrem spannend, dass da wirklich auf so alte Techniken, die halt einfach schon die, die Urgroßeltern gemacht haben, dass da jetzt wieder so langsam zurückgeht und es einfach nicht immer das Neueste sein muss. Und es muss auch nicht immer irgendwie so ein Wagyu-Steak oder sonst irgendwas sein, sondern es wird wirklich sehr lokal, sehr saisonell gearbeitet, aber halt eben auch viel geschaut, was man denn überhaupt damit machen kann.
Aber ist es dann für unsere westlich geprägten Geschmacksnerven nicht extrem herausfordernd, das dann lecker zu finden? Also wenn wir jetzt von Fermentierung und sowas reden, das sind ja einfach, es ist wie wenn man den ersten Kaffee trinkt, ja, als Jugendlicher oder als Kind, der schmeckt ja immer erstmal eklig, so wie das erste Bier. Wenn man da drüben jetzt neue Gerichte probiert, die auf komplett anderer Zubereitung beruhen, ist es dann nicht so, dass es einem schwerfällt, das als lecker zu empfinden?
Nee, nicht wirklich, weil die natürlich dann schon auch, also die ganzen guten Köche, die wachsen ja nicht in diesem Restaurant auf und haben nie woanders gearbeitet, sondern die wissen natürlich schon auch, wie die europäische Küche schmeckt und daran orientieren die sich. Und ich meine, wir haben ja auch fermentierte Lebensmittel in unserem auf unserer Speisekarte. Das einfachste ist wahrscheinlich Sauerkraut. Ich meine, das ist ja auch fermentierter Kohl.
Ja, mein Papa steht da komplett drauf. Der isst auch diese ganzen Kimchi-Geschichten und so und fermentiert voll viel und ich find's voll ekelhaft. Deswegen frage ich das.
es kommt halt drauf an. Also du kannst halt super viele Sachen fermentieren. Also du kannst zum Beispiel auch Heidelbeeren fermentieren und die schmecken halt total interessant. Also oft veränderst du ja durch diesen, das ist ein biochemischer Prozess, glaube ich, heißt es, ne? Veränderst du den Geschmack und damit musst du aber dann ja nicht, also du musst halt irgendwie mit diesem Geschmack arbeiten und das halt irgendwie in das Gericht so einbinden, dass es dann für jeden am Ende passt.
Okay. Philipp, isst du gerne Lamm?
Ja, also ich esse sehr, sehr gerne Lamm.
Okay, dann
also,
glaube ich, dass die färöische Lammschulter dein Lieblingsgericht ist.
Also aus tatsächlich diesen Rezepten. Muss man, woher weißt du?
Ich hab durchgeguckt. Weil
da haben wir nie drüber geredet. Nee,
ich habe durchgeguckt und dann dachte ich mir, okay, Philipp isst gerne Fleisch. Und dann habe ich geschaut, was drin ist. Und dann habe ich gedacht, okay, also wenn er gerne Lamm, weil Lamm mag man oder Lamm mag man nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, ich frage ihn, ob er Lamm mag. Und wenn er Lamm mag, ist das sein Lieblingsgericht? Ansonsten hätte ich tatsächlich auf den Schweinebauch getippt aus Grönland. Wo war es? Ich muss kurz gucken. Islandische Schweinebauch hätte ich ansonsten getippt. Aber wenn du gerne Lamm isst, dann der färöische Lammschulter. Die färöische also Lammschulter.
Tatsächlich ist es die, also ins Schwarze getroffen. Und das ist die beste, das ist best, also selbst wenn man Lamm nicht mag, also das ist das beste Lamm, das ich in meinem ganzen Leben jemals hatte. Also da gibt's einen, die haben auch nur zwei Gerichte, glaube ich. Das ist so ein ganz, auf den Färöerinseln, so ein ganz kleines Restaurant. Da passen auch nicht so viele Leute rein. Und wie gesagt, die haben, glaube ich, die Lammschulter und ein Fischgericht oder irgendwie so. Und die haben das halt auf die Spitze getrieben. Also es ist wirklich, das schmeckt abartig. Also das würde ich jeden Tag, würde ich das essen, wenn ich könnte. Aber es ist komplett verrückt. Und jetzt müsste wahrscheinlich deine nächste Frage sein. Ja gut, jetzt haben die sich darauf spezialisiert, auf so eine Lammschulter, die so abartig geil schmeckt, wie man sie nicht machen kann.
Aber ich bin kein Journalist, deswegen kommt die Frage nicht, sondern du stellst sie.
Wie kommt ihr jetzt auf die Idee, euch anzumaßen, so ein Rezept in dieses Buch zu machen?
Ja, das war meine Frage. Danke, Philipp, dass du sie mir vorweggenommen hast. Beantworte sie dir auch bitte auch gleich.
Ist ohne Scheiße, oder? Ja, nee, das für die Rezepte ist der Tobi zuständig.
Also,
nein.
Da war es tatsächlich so, wir waren in diesem Restaurant, das war nach dieser Bikepacking-Tour, die wir über die Färöerinseln gemacht haben, und da haben wir einfach 4 Tage lang Travel-Lunch gegessen. Das ist so, in so einer Plastiktüte kippst du mit Wasser auf und löffelst du aus der Plastiktüte. Ist kulinarisch so semi-gut. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, das kostet zwar mega viel Geld, aber wir gehen jetzt einfach mal da essen. Und dann sind wir da hingegangen, haben das gegessen, es war mega lecker. Und dann sind wir rausgegangen aus dem Restaurant nach dem Essen und wussten jetzt nicht, gehen wir jetzt noch was trinken oder machen wir es nicht. Haben noch so ein bisschen, wussten jetzt nicht, gehen wir rechts, gehen wir links. und stehen da noch so rum und dann geht so das Fenster der Küche auf, weil der Koch lüften wollte. Und dann war unsere Chance. Und dann haben wir uns so gebückt, weil das Fenster war so ein bisschen tiefer und haben so da reingeschaut und der hat gerade so diese Keulen aus dem Ofen genommen und haben gesagt, so Kollege, jetzt erzähl uns mal, wie das geht. Und dann war der relativ informationsbereit. Das ist eh verrückt.
Und hat er euch dann wirklich auch ein Rezept irgendwie niedergeschrieben und dann ist der, boah, klar, könnt ihr das haben, finde ich mega cool, wenn ihr Interesse habt, oder war das eher so, ihr habt euch reingesneakt wie so richtig teuflische Journalisten, die was aus einem rauskitzeln wollten?
Also das war investigativer ging es nicht. Also es war quasi so eine Mischung aus, was kann der eine erblicken, was der andere nicht erzählt. So.
Okay.
Tatsächlich, und Tobi hat halt versucht, irgendwie clevere Fragen zu stellen. Aber erzähl ruhig weiter, Tobi.
Aber es ist halt so, diese Köche, guck mal, die stehen die ganze Zeit irgendwie in der Küche und bekommen ja eigentlich gar keine Anerkennung dafür, was sie da Geiles machen. Und wenn die nicht irgendeine Auszeichnung wie Michelin-Stern oder sowas bekommen, dann hast du mit denen ja eigentlich keinen Kontakt. Und im normalen Restaurant geht man jetzt als Koch ja nicht raus und zeigt sich. Das heißt, mit den Köchen, mit denen wir gesprochen haben, die waren alle sehr, sehr motiviert, uns irgendwie zu helfen, uns irgendwie zu zeigen. Die fanden das Buch cool und die fanden auch cool, dass wir die dann halt irgendwie interviewt haben oder einfach wirklich uns dafür interessiert haben, was die machen. Weil man muss ja immer sagen, gut, wir haben jetzt zum Teil ein Kochbuch geschrieben, aber ich bin ja kein Koch. Ich bin jemand, der sehr, sehr gerne kocht, aber ich würde mir nie anmaßen zu sagen, ich bin Koch, ich kann das. Sondern wir haben uns halt sehr, sehr viele Rezepte einfach von den Köchen geholt. Und dann hatten wir Marco Semmer, den du ja eh schon angesprochen hattest, von The Great Outdoors, wo Maloya mal das Buch rumgeschickt hat. Der hat uns eben auch, also den haben wir auch gefragt, hey, magst du uns dabei helfen? Und der hat uns auf einen Trip begleitet und hat halt mit uns drei Gerichte umgesetzt. Und so haben wir das halt irgendwie alles zusammenbekommen. Also ein bisschen was kommt von uns, aber sehr, sehr viel kommt eben von Köchen, die wir vor Ort getroffen haben.
Und also ich möchte das nochmal aufgreifen, was Tobi gesagt hat. Das ist erstaunlich. Also es ist verrückt, wie informationsbereit die sind. Also das ist der Simon Harrison heißt der, und den wir in Grönland getroffen haben, der hat das auf die Spitze getrieben. Also der hat gesagt, ja Freunde, wisst ihr was? Wenn euch das so interessiert, dann kommt doch jetzt fürs nächste Gericht mit in die Küche und wir machen das gemeinsam. Und dann sind wir einfach da in diese und das, man muss sich vorstellen, das ist das beste Restaurant in der Hauptstadt, so. Und dann sind wir mit dem da in die Küche gelatscht und hat er gesagt, ich mache jetzt euer Gericht. Das war irgendwie dreierlei von der Rentierzunge, glaube ich.
Ja.
Und dann hat er gesagt, alles klar, so, ihr macht das jetzt mit mir zusammen, das machen wir so und so und da wird es so eingewickelt und dann machen wir es hier in den Dampfgarer und der hat uns dann auch nochmal, also da haben wir gefragt, ey, würdest du uns fürs Buch ein Rezept geben? Und hat er gesagt, von welchem Gang? Und dann haben wir gesagt, ich glaube, das war irgendwie der Lachs.
Genau.
Was war denn das für ein Lachs?
Das war der mit Sternanis gebeizter Lachs mit fermentiertem Fenchel.
Ganz genau. Und dann ja, hat er gesagt, hier, schicke ich euch das Rezept. Und am nächsten Tag, also oft ist ja so, dass jemand sagt, ja, ich schicke euch das. Und dann kriegst du es in 100 Jahren nicht. So.
Ja.
Und am nächsten Tag hat er uns das Rezept einfach geschickt. Und also es ist komplett verrückt.
Geil. Vor allem, es sind ja dann wirklich auch echte Rezepte aus echten Geschichten. Und euch beide verbindet die Leidenschaft fürs gute Essen und ihr habt das live erlebt. Das heißt, die Sachen, die da drin sind, habt ihr auch wirklich selber an diesem Ort gegessen, was das Ganze ja nochmal irgendwie besonders macht. Wenn jetzt, ich sag mal, so ein Zuhörer von uns, warum auch immer, sagt, er würde sich gerne so ein Buch kaufen wollen, wo würde er das bekommen?
Das bekommt man tatsächlich am besten bei uns auf der Internetseite thespiritoftraveling.de. Den Link direkt zum Buch gibt es zum Beispiel auch auf meinem Instagram-Profil oder ganz
normal. Da folgt dir keiner mehr, Tobi, weil du, glaube ich, schon dreimal erzählt hast, dass du jetzt auf Instagram mehr machen möchtest und das ist.
Ich mache auf Instagram mittlerweile wieder voll viel. Da sehe ich mal, wie oft du auf mein Instagram schaust.
Ja, und ich gucke mir nicht jedes, aufgetaucht, weil es so irrelevant
ist. Ich gucke mir jedes deiner YouTube-Videos an.
Lüg nicht. Ey. ganz vorsichtig.
Du hast heute erst eins hochgeladen, mit wo du dein, das, wo du Bilder an der...
Mit Fahrrad
war das. Ja, war irgendwas mit Fahrrad, genau. Du hattest, ich weiß nicht genau, aber du hattest einen Helm auf. Nein, wo du dein Auto vorgestellt hast.
Und, hast du dir angeguckt?
Ich hab's mir angeguckt, ja. Ich habe sogar gesehen...
Knallhart in diesem Podcast, okay.
Ich hab mir sogar angeguckt,
dass du Bilder an der Wand hast. Wir werden das in der nächsten Folge ausdiskutieren, was, glaube ich, in unserer Diskussion ein bisschen untergegangen ist, dass Tobi noch beigefügt hat, dass man das Buch auch in jeder Buchhandlung bekommt.
Genau.
Genau. Tour de Nord mit dem Mountainbike durch den hohen Norden. Wir sind tatsächlich in unserer Folge schon bei 55 Minuten und ich möchte das Ganze jetzt freundlicherweise für den Zuschauer beenden, nicht, dass der denkt, boah, fuck, ey, ich habe irgendwie echt Wichtigeres zu tun, als den drei zuzuhören, was für Rezepte sie gekocht haben. Genau. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich finde, ja, der Philipp, das ist ein gutes, aufmunterndes, auflockerndes Glied in dieser Runde. Vielleicht schaffen wir es ja nochmal.
Auf alle Fälle.
Das hat auch, ich sollte so alle, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich die richtig unterbrochen.
Nee, ist okay, das mache ich auch ständig.
Das macht nichts. Nein, mir hat es auch total Spaß gemacht. Ich fand es auch, wie immer, super schön mit Philipp. Und natürlich auch mit dir, Jasper. Von daher vielen, vielen Dank, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt.
Sehr gerne. Also, aber Moment mal, hast du jetzt gerade, also jetzt mal nur um es zu rekapitulieren, hast du jetzt gerade abmoderiert, als ob du den Podcast gerade geführt hättest und der Jasper Tobi? Und ich ja. Der Gast gewesen wären?
Ja, hat er.
Schön, dass ihr beide bei mir im Podcast wart. Es ist nicht andersrum gewesen.
Aber ich,
ja, hast du schon wie viele Lafroix hast du jetzt getrunken in der Zeit?
Weiß ich nicht, aber Flasche ist schon relativ leer. Ist okay, Kanu fahren.
Ich kann auch fahren vor allem. Sehr gut, sehr gut. Philipp, wie war es für dich?
Für mich war es sehr, sehr schön, muss ich sagen, sehr angenehm. Ich rede ja gerne mit euch beiden, aber ich möchte das nochmal unterstreichen. Ich finde auch, ihr solltet mich, also sagen wir mal, so alle 50 Folgen, also um, damit die Zuschauer wieder was haben, auf was sie sich freuen können, alle 50 Folgen solltet ihr mich einladen, finde ich.
Halte ich für einen guten Rhythmus. Ist auch nicht ich zu möchte. Oft.
Ja. Ja. Ich möchte aber in diesem Zug auch nochmal den Michael Kull erwähnen. Einfach aus dem Grund, dass Michael Kull sich überlegt hat, er wird jetzt Co-Star verschiedener Podcaste und Podcast bombt quasi alle möglichen Podcast-Aufzeichnungen, weil wir haben jetzt die letzten zwei Folgen über ihn geredet, aus irgendeinem Grund, weil er im Dachzelt geschlafen hat und so. Dann kommt er im MTB News Podcast vor. Und ich glaube, er hat noch mehrere Pläne, noch in andere Podcasts einzumarschieren. Also von daher finde ich es immer gut, dass wir ihn auch hier nennen.
Du hast das Ganze enttarnt, deswegen sollten wir das jetzt in Zukunft unterlassen. Hey, ihr beiden. Es war wirklich eine tolle Folge. Tour de Nord. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ich wünsche euch jetzt noch einen total bezaubernden Sonntagabend. Ich hoffe, ihr schickt mir jetzt noch das Material, dass das Montag früh auch gleich online gehen kann.
Das machen wir natürlich.
Also, ich werde morgen früh aufstehen und es morgen früh hochladen, weil heute Abend ist mir zu spät. Vielen Dank.
Danke. Tschüss. Ja. Dann einen schönen Abend. Tschüss. Ciao, ciao.
Alles klar, danke. Tschüss.